Inforadio Podcast.
Es gibt zwei große Themen dieses bevorstehenden Wahlkampfes, die ich in den nächsten beiden Sendungen noch einmal behandeln will. Die Familien- und die Rentenpolitik. Gerade in der Familienpolitik ist viel Ideologie unterwegs. Mit ihr werden sehr unterschiedliche Ziele verfolgt und auch je eigene Lebensentwürfe verteidigt. Die Berufsgruppe der weiblichen Abgeordneten und der Publizistinnen und Publizisten, mit Ausnahme von Inforadio, weist übrigens mit die höchste Rate an kinderlosen Frauen und Männern auf. Sie hören heute noch einmal ein Gespräch mit Dr. Martin Bujar vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden von Mitte Februar. Er hat in seiner Promotion die Geburtenentwicklung in 28 Ländern der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, verglichen. Dr. Bujar wurde 1975 geboren, zwei Kinder, die, wie drei Viertel der Kinder in Deutschland, bei verheirateten Eltern aufwachsen. Bundesfamilienministerin Christina Schröder, CDU, hat mal gesagt, sie halte eine Fixierung der Familienpolitik allein auf die Geburtenrate für unangemessen. Ist das Thema Geburtenrate in der politischen Diskussion aus dem Blick geraten, Herr Dr. Bujar?
Das denke ich nicht. Es gibt generell einen großen Unterschied zwischen den Medien und zwischen der Politik, was das angeht. In den Medien wird sehr stark, teilweise auch zu stark, die Familienpolitik an der Geburtenrate gemessen. Denn die Familienpolitik hat durchaus einige andere Ziele, die sehr zentral sind. Und in der Politik ist man da sehr vorsichtig. Das hat zum einen etwas mit der Art der Wirkung zu tun und es hat auch was mit unseren historischen Erfahrungen zu tun.
Ja, historische Erfahrung, das haben Sie untersucht in den OECD-Ländern und herausgefunden, dass insbesondere in den Ländern, die im 20. Jahrhundert faschistische Diktaturen waren, die Geburtenrate so gering ist. Warum ist das so?
Ja, das ist ein sehr interessanter Befund, dass sich solche langfristigen historischen Entwicklungen dann doch statistisch auch noch heute nachweisen lassen. Es hat damit was zu tun, dass die Menschen sehr vorsichtig sind, wenn es darum geht, dass der Staat in irgendeiner Weise ihnen vielleicht in ihre Lebensentwürfe reinreden möchte. Das darf er auch nicht, sondern der Staat hat die Aufgabe, Wahlfreiheit herzustellen. Und Menschen sind da, gerade in den Ländern, in denen ein derartiger pronatalistischer Missbrauch stattgefunden hat, da einfach extrem vorsichtig. Und entsprechend muss man auch die Politik daran ausrichten, weil diese Vorsicht ist durchaus begründet und sinnvoll. Im Kern geht es darum, dass man eine Zielhierarchie setzt. Insofern, dass Familienpolitik als primäres Ziel dem Wohlbefinden von Kindern dienen sollte und der Wahlfreiheit der Eltern. Wir haben das ja auch in unserer Akademiegruppe Zukunft mit Kindern auch intensiv erforscht. Es ist so, dass wenn das gegeben ist, wenn Eltern also eine wirkliche Wahlfreiheit haben und es den Kindern gut geht, dann entscheiden sich auch mehr Menschen für Kinder und können diese Kinderwünsche umsetzen. Und dann hat man auch positive Effekte auf die Geburtenrate. Aber die Zielhierarchie sollte so sein, das oberste Ziel sollte sich wirklich um die Menschen drehen und nicht um gesellschaftlich erwünschte Effekte. Das kommt dann von selbst.
Denken wir denn manchmal zu stark im Interesse der Ziele, die die Eltern verfolgen und vielleicht weniger an das Kindeswohl?
Je nachdem. Ich denke, man muss beides zusammenbringen. Wenn man sehr stark über die Vereinbarkeit redet und über das Berufliche, das ist einfach eine Sache, die sehr vielen Menschen, jungen Familien unter den Nägeln brennt. Viele Frauen sind in der Situation, dass sie vielleicht kleine Kinder haben und dass sie arbeiten möchten oder zurück möchten in Beruf und dass sie da einfach merken, dass es Probleme gibt. Da gibt es natürlich Unterschiede. In Ostdeutschland ist die Kinderbetreuung besser ausgebaut als in Westdeutschland. Gerade in Westdeutschland gibt es sehr viele Halbtagsschulen. Das heißt, die Schule endet mittags und teilweise ist es in Betrieben auch nicht so gut möglich, Beruf und Familie zu vereinbaren. Und das ist etwas, was wirklich den jungen Menschen unter Nägeln brennt und wo gerade die Mütter sehr stark auch darunter leiden.
Ich will noch einen Moment bei der Geburtenrate bleiben. Frankreich zum Beispiel macht ja seit dem Ersten Weltkrieg aktive Bevölkerungspolitik. Da haben die nämlich gesagt, nochmal lassen wir uns von diesem bevölkerungsreichen Deutschland nicht überrennen. Also da sind ja die Erfolge langfristig dann auch sichtbar. Warum geht das bei uns nicht?
Das hat was mit den historischen Gründen zu tun. Frankreich hat genau die andere Erfahrung gemacht, die Erfahrung, dass sie Probleme hatten mit der niedrigen Geburtenrate, was sich dann historisch ausgewirkt hat. In Frankreich gibt es einen großen Konsens darüber, dass es sinnvoll ist, mehr Kinder zu haben. Und der ist seit vielen, vielen Jahrzehnten da gegeben. Und insofern gibt es in Frankreich eine Demografiepolitik und eine Familienpolitik, die sich auch wechselseitig befruchten.
In Ihrer Dissertation schreiben Sie auch, dass Familienpolitik ein Schlüsselpolitikfeld für die Zukunftsfähigkeit der hochentwickelten Demokratien in den nächsten Jahrzehnten sei und dabei ein Anstieg der Geburtenraten von elementar wichtigem Interesse für die OECD-Staaten sei. Jetzt mal am Beispiel Deutschland mit ganz wenigen Hinweisen. Warum ist das so?
Es ist so, wenn wenig Kinder geboren werden und das über eine Generation hinweg, wie wir es jetzt hatten, dann haben wir eine recht hohe Zahl an Menschen, die über 60 sind oder die über 65 sind und in Rente sind. Und die Generation, die dann in den Arbeitsmarkt kommt, ist deutlich geringer. Wir haben ein Umlagesystem in der Sozialversicherung und das bedeutet, dass immer weniger Menschen immer mehr finanzieren müssen. Das ist ganz einfach. Wenn man sich die Rentenformel anguckt, ist es so, dass da die Relation der jungen Menschen, die geboren sind oder nicht geboren sind, im Verhältnis zu alten Menschen steht. Ganz zentral hat das etwas mit der Höhe der Rente zu tun oder mit der Höhe der Sozialabgaben.
Aber Alarmismus hilft ja, wie wir ja feststellen konnten, in den letzten Jahren vielleicht auch nicht weiter. Also deshalb kriegen nun die Leute nicht mehr Kinder. Welcher historische Wandel ist denn in den entwickelten Gesellschaften für den Geburtenrückgang entscheidend? Also von der Erfindung der Pille mal abgesehen.
Genau darum geht es, um diesen historischen Wandel. Man erreicht nicht eine höhere Geburtenrate, indem man den Menschen sagt, es ist doch so schlecht für die Alterssicherungssysteme, deswegen kriegt ja doch kein Mensch Kinder. Es ist ja so, dass die Menschen Kinder in der Regel wollen, die jungen Menschen, und dass viele ihre Kinderwünsche, die vorhanden sind, nicht erfüllen, nicht umsetzen, weil die gesellschaftlichen Strukturen sich verändert haben. Und genau diesen Wandel haben Sie ja jetzt angesprochen. Was sich vor allem verändert hat, ist, dass die Frauen zunehmend besser ausgebildet waren, zunehmend sich beruflich orientiert haben und entsprechend im Berufsleben auch Fuß fassen wollten. Und die Strukturen waren nach dem klassischen Brotverdienermodell ausgerichtet. Das heißt, der Mann arbeitet und die Frau bleibt zu Hause. Und das wollten die Frauen nicht, die gut ausgebildet waren. Die wollten auf den Arbeitsmarkt, die wollten sich einbringen. Und die Gesellschaft in Deutschland hat jahrzehntelang nicht adäquat darauf reagiert. Das betrifft also bewusst nicht nur die Politik, es betrifft auch die Wirtschaft, die Betriebe, die jetzt auf dem Weg sind, Wege zu schaffen, die Frauen besser im Arbeitsmarkt aufzunehmen, die Vereinbarkeit zu ermöglichen. Diese Entwicklung, die ist in vielen anderen Ländern einfach viel schneller und besser organisiert worden. Das heißt, in skandinavischen Ländern war die Gleichstellung sehr wichtig und aus Gleichstellungspolitik haben sie frühzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert. Und als Nebeneffekt haben diese Länder auch höhere Geburtenraten.
Nehmen wir mal das Beispiel Frauen in akademischen Berufen. Also da war der Prozentsatz der Kinderlosen immer sehr hoch. Das Problem ist aber anscheinend, dass die Zahl der Frauen in solchen Berufen sich vervielfacht hat. Hat sich denn etwas an der hohen Kinderlosigkeit von Akademikerinnen geändert?
Da gibt es ganz interessante neueste Befunde. Es ist so, dass die Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen immer mehr zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten und dass die Geburtenrate entsprechend abgenommen hat. Und dieser Rückgang bei Akademikerinnen ist jetzt gestoppt. Es gibt einen leichten Anstieg, wo man abwarten muss, ob der sich nachhaltig fortsetzt. Aber auf jeden Fall zeugt es davon, dass sich demografische Relationen und Entwicklung auch verändern können. Es ist nur ganz wichtig bei solchen Aspekten, dass es dafür Zeit braucht. Und dass Wirkungen der Familienpolitik nicht kurzfristig sind und auch nicht singulär, sondern dass ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen, beispielsweise Kinderbetreuung, Elterngeld, aber auch Ausbau von Ganztagsschulen, dass so ein Zusammenspiel nach mehreren Jahren durchaus Effekte haben kann.
Das heißt, wenn wir jetzt schon mal bei dem Elterngeld sind, hat das dann durchaus einen Effekt gehabt? Ich finde ja, man war nicht so richtig ehrlich. Man hätte ja deutlich sagen können, es geht darum, die Zahl der Kinder von Eltern höherer Bildungsschichten zu erhöhen. Das traute man sich aber offensichtlich nicht, weil man immer sagt, jedes Kind ist uns gleich willkommen, was ja auch ethisch richtig ist. Hat das Elterngeld einen Wandel bewirkt oder deutet der sich an?
Das Elterngeld hat in vielerlei Hinsicht einen Wandel bewirkt oder einen bereits existierenden Wandel auch beschleunigt. Ein ganz zentraler Punkt, der auch sehr offensichtlich ist, der auch oft thematisiert wird, ist natürlich mit den Vätermonaten. Das ist ein epochaler Wandel, den wir hier erleben. Man muss bedenken, dass vor Einführung des Elterngeldes nicht mal 5% der Väter ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben, um sich um die Kinder zu kümmern. Und inzwischen sind es 27%, Tendenz steigend. Das heißt, diese Väter haben die Möglichkeit und die nutzen auch die Fürsorge für Kinder und eine Nähe zu Kindern, zu Babys aufzubauen, was ihre Eltern und ihre Großeltern in der Form gar nicht hatten, da sie arbeiten mussten und da es auch überhaupt nicht opportun war, zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt 3 Monate oder 5 Monate nicht arbeiten, mich um mein Kind kümmern.
Lassen Sie uns nun, Herr Dr. Bujar, auf das ideologische Schlachtfeld gehen. Mit Familienpolitik werden ja sehr unterschiedliche Ziele verfolgt. Welche sind das?
Das eine ist Reduzierung der Armut oder auch Lastenausgleich, was etwas verschiedene Nuancen hat. Aber da geht es um die ökonomischen Aspekte, zum anderen die Förderung der Kinder, dann Zeit für Eltern und Teilhabe für Mütter und Väter herzustellen, dann Gleichstellung. Dann ist es ein Ziel, hinter dem sich vor allem die Arbeitgeber stellen, ist, dass mehr Mütter in den Arbeitsmarkt kommen.
Und Feministinnen.
Auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Insofern bilden sich da natürlich auch Möglichkeiten an sehr interessanten gesellschaftlichen Koalitionen,
interessante Allianzen,
die undenkbar waren. Ja, auf jeden Fall. Und das ermöglicht auch einige familienpolitische Reformen, die wir in den letzten Jahren hatten. Ich denke, das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Interessengruppen, ja, sie hatten eine komplementäre Zielstruktur. Das heißt, sie hatten unterschiedliche Ziele, aber die gleiche Maßnahme hilft. Das heißt, Arbeitgeber, aber auch an Gleichstellung Interessierte hatten ein Interesse an einem Kinderbetreuungsausbau.
Aber irgendwie alles gleichzeitig ist auch schwierig.
Ja, es ist durchaus einfach, denn die Ziele ergänzen sich in der Regel. Wenn Sie jetzt die Elternzeit nehmen oder den Ausbau der Kinderbetreuung, hat auf alle diese Aspekte, die ich eben genannt habe, einen positiven Einfluss.
Aber was ist Armutsbekämpfung?
Armutsbekämpfung hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Mütter auch arbeiten. Das haben einige OECD-Studien auch sehr deutlich erwiesen, dass eine der effizientesten Mittel, um die Armut von Frauen langfristig zu reduzieren, ist, ihnen eine Berufstätigkeit zu erhalten und ihnen da eine Perspektive zu geben, dass sie da auch gut Geld verdienen und ihre Qualifikation beibehalten. Das hat sehr, sehr viel mit Armutsreduzierung zu tun.
Sie haben das ja schon angesprochen, dass die Arbeitgeber sehr stark im Grunde im Verein mit feministischen Zielen für das Gleichstellungsziel sind. Und deshalb sagt auch die Wirtschaft Priorität eben auf Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen. Also das bedeutet im Grunde alles auf Infrastruktur?
Jein. Man muss sehen, woher wir kommen. Wir haben in Deutschland jahrzehntelang uns auf die Geldmaßnahmen konzentriert. Und gerade durch diesen Wandel, den wir haben, ist es evident, dass wir heute mehr für Infrastruktur tun müssen. Aber wir müssen auch mehr für Zeitpolitik tun. Und insofern brauchen wir einen Dreiklang aus Zeit, Infrastruktur und Geld. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, dass wir die Dimensionen von Gleichstellung und auch die Kommunikation mitbedenken in der Familienpolitik. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist ein Zusammenspiel. Allerdings, da wir sehr eine transferlastige Familienpolitik haben, ist eine Umschiftung auf mehr Infrastruktur sehr sinnvoll und auf dem Weg sind wir auch.
Aber nehmen wir mal das Stichwort Zeit und da bin ich auch auf dem ideologischen Schlachtfeld. Da kommt nämlich etwas anderes noch dazu. Sigmar Gabriel sagt immer, Frauen verdienten 22% weniger als Männer, beklagt das auch. Nun liegt das aber eben auch daran, dass 85% der Frauen zwar Beruf und Familie miteinander vereinbaren wollen, aber eben in der Kinderphase sich Zeit wünschen und deshalb auch Teilzeit arbeiten und die SPD ja im Grunde auch dafür gekämpft hat, dass das möglich wurde.
Ja, es hängen sehr viele dieser Themen miteinander zusammen, also Gleichstellung und gleiche Berufschancen. Ich würde das gar nicht so an diesen Quoten festmachen. Ich denke, es geht vor allem um die Teilhabechance und es geht darum, dass man Männer und Frauen vergleicht, die ähnliche Berufe haben und die ähnliche Arbeitszeitmuster haben. Das muss man vergleichen und man muss natürlich sehen, dass wenn Frauen 1 oder 2 Jahre familienbedingt ihre Berufstätigkeit unterbrechen, dass sie dann keinen ökonomisch großen Preis dafür zahlen müssen, weil sie haben ja noch die gleiche Qualifikation. Und da müssen wir sehen, dass wir die Mütter, die zurück auf den Arbeitsmarkt kommen, dass die nicht unter ihrer Qualifikation bezahlt werden. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Man darf aber die Quoten nicht 1:1 vergleichen, weil es völlig unterschiedliche Berufe teilweise auch sind. Und insofern ist aus Sicht der Familienpolitik wichtig, dass man den Frauen und Männern Teilhabe ermöglicht an Beruf und an Fürsorge. Und dass man einfach guckt, was wollen die jungen Menschen heutzutage? Und das zeigt sich eindeutig, die Männer, die recht viel arbeiten, geben an, dass sie gern etwas weniger arbeiten wollen. Also gerade vollzeitnahe Teilzeitangebote, qualifizierte Teilzeitangebote. Und die Frauen wünschen sich mehr zu arbeiten. Das heißt, es macht mehr Sinn, sich an den Wünschen der Männer und Frauen zu orientieren und versuchen, die Wünsche ein Stück weit helfen umzusetzen.
Die Union betont doch immer das Ziel der Wahlfreiheit. Sie haben das ja auch gesagt. Was heißt das jetzt in diesem, was wir jetzt eben erörtert haben?
Eine echte Wahlfreiheit ist, denke ich, ein ganz zentrales Ziel der Familienpolitik, was die Eltern angeht und auch was die potenziellen Eltern angeht. Das darf man nie vergessen. Familienpolitik bezieht sich auch auf die potenziellen Eltern, die Kinderwünsche haben und überlegen, diese umzusetzen. Echte Wahlfreiheit bedeutet, dass sich Eltern entscheiden können für Kinder und auch entscheiden können, die Kinder in Betreuungseinrichtungen zu geben, die auch gut sind, die qualitativ hochwertig sind. Wenn die Eltern sich Sorgen um die Qualität der Kinderbetreuung machen, wenn die Eltern vielleicht über die Verfügbarkeit der Betreuungseinrichtungen, auch was Ganztagsschulen angeht, da gibt es Unterschiede zwischen gebundenen Ganztagsschulen und Hortmodellen. Da spielt die Qualität eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, Wahlfreiheit geht auch wirklich dahin, ob man wirklich die Wahl hat, mit gutem Gewissen seine Kinder in eine Ganztagsschule zu geben, die entsprechende Qualität hat. Insofern ist Wahlfreiheit ein ganz entscheidender Punkt. Er muss nur richtig definiert werden.
Aber wenn wir das so definieren, sind Sie wirklich der Meinung, dass bei den kommunalen Finanzen, die wir jetzt so haben, Qualität gesichert sein kann?
Es ist kommunal natürlich sehr unterschiedlich. Die Kinderbetreuung im Ausbau her, aber auch in der Qualität ist sehr unterschiedlich. Man merkt auch bei den Ganztagsschulen den deutschen Föderalismus, was die Zuständigkeiten angeht. Es ist ein ganz zentrales Ziel für unsere Gesellschaft. Sie müssen bedenken, dass eine gute Kinderbetreuung ganz essentiell für die Förderung von Kindern ist, für die Chancengleichheit von Kindern, um Kindern auch aus bildungsfernen Familien Lebenswirklichkeiten zu erschließen. Und das zahlt sich später vielfach aus. Das heißt, das sind die besten Investitionen, die eine Gesellschaft treffen kann. Und insofern sollte die Gesellschaft dafür auch wirklich Geld in die Hand nehmen.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Martin Bujar, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Umfragen ergeben es, Personalverantwortliche in der Wirtschaft klagen darüber. 18- bis 20-jährige Frauen wie Männer setzen offenbar andere Lebensprioritäten als insbesondere deren Mütter. Also Karriere um jeden Preis, Arbeit an erster Stelle. Dieses Denken nehme zugunsten des Privaten ab, sagen Umfragen. Und Familie ist dann etwas, was eben nicht dem totalen Ökonomisierungsgedanken entspricht. Dann muss man eben sagen, dann ist Wahlfreiheit etwas, was ganz wichtig ist und nicht nur auf Vereinbarkeit setzen.
Ja, das unterstreicht gerade den Aspekt der Wahlfreiheit. Denn Wahlfreiheit hat etwas damit zu tun, dass man das wählt, was den eigenen Lebenszielen und Prioritäten entspricht. Und da gibt es natürlich eine große Vielfalt an Lebensvorstellungen und an Modellen. Es unterscheidet sich regional sehr stark. Solche Vorstellungen unterscheiden sich auch im Lebensverlauf. Das heißt, in gewissen Altersgruppen ändert sich das möglicherweise auch. Wir haben einfach sehr heterogene Lebensvorstellungen und Lebenswege und auch Familienmodelle. Insofern ist es ganz wichtig, dass diese ganzen Unterschiede auch gelebt werden können und dass es nicht Barrieren gibt, diese Unterschiede auch zu leben. Und der Aspekt der Durchökonomisierung ist natürlich etwas, man darf nicht alles additiv machen. Man darf nicht davon ausgehen, dass alles zur gleichen Zeit geht. Es mag für manche so sein, Vollzeiterwerbstätigkeit für beide Partner, mehrere Kinder, das mag es geben. Aber irgendwo addiert sich das Ganze ja. Wenn man Vollzeit arbeitet und dann Kinder hat und die Wochenenden und dann ist ein Kind vielleicht mal krank, das ist auch ein unglaublich anstrengender Lebensentwurf, der vielleicht auch nicht jedem zusagt. Insofern muss man da auch bereit sein, andere Lebensmodelle und Wege zu akzeptieren, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben.
Ist das ein Plädoyer für mehr Ehrlichkeit? Also, weil es natürlich so ist, wie Sie sagen, dass eben Vollzeiterwerbstätigkeit für Frauen auch einen hohen Preis hat.
Es ist ein Plädoyer dafür, dass man die Rush-Hour des Lebens einfach entzerrt. Alles Gruppe, die Sie beschrieben haben, die steuert auf diese Rush-Hour des Lebens zu. Die besagt, dass in einer gewissen Phase die jungen Menschen ganz viele Lebensentscheidungen treffen müssen und dadurch auch ein Stück weit überfordert sind. Es geht darum, die Ausbildung abzuschließen, den Berufseinstieg zu managen, der am Anfang einfach auch sehr schwierig ist. Es geht darum, Partnerschaften zu finden, etablieren, vielleicht zusammenziehen und sich für Kinder entscheiden. Und das sind Aspekte, die innerhalb von wenigen Jahren parallel stattfinden und die natürlich auch einige doch sehr überfordert und an Grenzen setzt. Und insofern ist es wichtig, diese Rush-Hour des Lebens zu entschlacken. Wenn man über Zeit redet, wir unterscheiden der Wissenschaft zwischen Alltagszeit und Lebenszeit. Und teilweise geht die Diskussion zu sehr um die Alltagszeit. Alltagszeit heißt, so und so lange wird gearbeitet und in der Zeit ist eine Kinderbetreuung und wenn das gegeben ist. Und das ist alles ein Stückchen komplizierter, denn es ist nicht nur Alltagszeit und es wird teilweise auch ein bisschen holzschnittartig dargestellt, sondern es geht um die Lebenszeit. Das heißt, man muss einfach das Ganze etwas neu denken in der heutigen Zeit. Das heißt, vielleicht auch mal so denken, dass es Phasen gibt, wo jemand, der vielleicht später jahrzehntelang berufstätig ist, vielleicht in einer gewissen Phase weniger berufstätig ist und dadurch das Ganze einfach ein Stückchen entschlackt. Wir müssen einfach da flexibler sein, was die Biografien, was die Erwerbsbiografien, auch die Bildungsbiografien angeht.
Ja klar, wenn die Leute immer älter werden, dann bleibt nach einer Familienphase noch sehr viel mehr Leben übrig als früher, sage ich immer ganz gerne. Aber es gibt natürlich da eben auch ideologische Barrieren, wenn manchmal der Eindruck entsteht, und ich finde, das ist in den letzten Jahren sehr stark entstanden, dass also gewissermaßen nur die vollerwerbstätige Frau eine vollwertige Frau ist.
Ja, wir haben in Deutschland generell gewisse Debatten, die in anderen Ländern nicht so eine Rolle spielen. Ja. Zum einen haben wir die Rabenmutter, dann haben wir das Heimchen am Herd, dann haben wir, das ist ja das, was Sie ein bisschen angesprochen haben, dass man, wer nicht Vollzeit arbeitet, da vielleicht kritisiert wird. Wir müssen davon wegkommen. Das sind Kategorien, die nicht weiterhelfen. Das sind auch Grabenkämpfe, die ideologisch stattfinden, die aber für die Eltern an sich gar nicht so die Rolle spielen, sondern die haben Lebensentwürfe, die haben auch was mit den Kindern zu tun, mit der jeweiligen Situation. Es gibt, die Kinder sind auch sehr unterschiedlich, die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich und wir sollten da in Deutschland ein Stück weit Gelassenheit haben und verschiedene Lebensentwürfe akzeptieren und unterstützen.
Aber sind wir, was Kinder angeht, vielleicht eben auch ein bisschen zu perfektionistisch? Also sagen wir mal, die Elterngeneration derjenigen, die jetzt so um die 60 sind, ja? Also Sie merken, ich rede jetzt von mir. Die kannte weder Erziehungsratgeber noch PKIP-Kurse für Babys. Aber ich finde, es ist durchaus was Vernünftiges rausgekommen.
Da kann ich Ihnen nur voll zustimmen.
Danke.
Wir haben in Deutschland einen sehr großen Perfektionismus, der auch in vielen anderen Ländern in der Form gar nicht so der Fall ist. Und dadurch machen sich viele Eltern das Leben auch schwer. Es hat auch etwas genau mit diesem Aspekt, mit Rabenmutter und mit diesen Kampfbegriffen, die ich eben genannt hatte, auch zu tun. Viele Eltern werden verunsichert. Wir haben Deutschlands Problem, dass über ganz viele Sachen diskutiert wird, wo versucht wird, irgendeinen Lebensentwurf gegen den anderen auszuspielen. Und das ist fatal, das verunsichert die Eltern und das ist völlig unnötig. Und deswegen habe ich auch den Aspekt der Kommunikation so betont. Und diese Kommunikation ist natürlich nicht nur eine Sache der Politik, sondern ist natürlich auch eine Sache der Medien, dass man nicht einzelne Lebensentwürfe an den Pranger stellt, sondern das einfach akzeptiert und den Menschen sagt, so wie ihr es wollt, sollt ihr das auch umsetzen und das wird auch schon gut gehen. Also ein Stück weit Gelassenheit ist gut, wobei es durchaus sinnvoll sein kann, auch mal einen Ratgeber zu lesen.
Wohl wahr. Renate Schmidt, SPD, die Familienministerin in der Großen Koalition, hat das, was Sie vorhin auch gesagt haben, diesen Dreiklang aus Zeit, Infrastruktur und Geld ja in die Politik, in die Familienpolitik eingebracht. Jetzt hatten wir Zeit und Infrastruktur schon. Lassen Sie uns jetzt über das Geld reden. Jetzt gibt es Wissenschaftler, die untersuchen, ob die 200 Milliarden, die in Deutschland insgesamt für Familienförderung ausgegeben werden, sinnvoll angelegt sind. Da sagen die, das ist zum Teil kontraproduktiv, was da gemacht wird. Da muss man natürlich wissen, welches Ziel hat man denn? Wenn man das nur unter dem Vereinbarkeitsziel nimmt, dann ist das sicherlich so. Wollte man denn die Geburtenrate erhöhen? Was müsste man denn dann tun?
Erstmal würde ich gerne etwas zu den 200 Milliarden sagen. Das ist ein riesengroßes Missverständnis in der Öffentlichkeit mit dieser Summe. Denn die Summe von 200 Milliarden wird in Relation gestellt, als wäre das eine reine Familien- oder vielleicht auch Geburtenförderung. Diese Summe ist eine extrem breite Definition von Familienpolitik. Und der größte Baustein in dieser Summe, das sind die Witwenrenten, die nun mal wirklich nichts damit zu tun haben, die Geburt von Kindern zu fördern, die aber ein elementar wichtiges Teil unserer Sozialversicherungssysteme sind. Diese Zahl ist draußen, sie geistert durch die Presse und ich kann nur darauf hinweisen, dass es verschiedene Definitionen von Familienpolitik gibt und die OECD definiert das etwas enger Und sie definiert es im Prinzip so, wie es auch in der Öffentlichkeit verstanden wird. Da ist also vor allem Kindergeld, Elterngeld, Kinderbetreuung und solche Sachen drin. Und die kommt auf Ausgaben von 3% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. Und da sind wir im internationalen Vergleich schon vorne dabei, aber es ist auch nicht extrem mehr als in vielen anderen Ländern.
Also wie viel ist es dann?
Je nach Definition bewegen wir uns im Bereich zwischen 60 und 100 Milliarden Euro.
Infrastruktur kostet natürlich viel Geld. Das Ziel ist aber trotz Rechtsanspruch auch nur für 40% der kleinen Kinderbetreuung staatlich sicherzustellen. Das heißt, für 60% der Kinder muss das privat organisiert werden. Und die Wissenschaftler sagen, das muss auch ausgebaut werden. Wenn wir nach Frankreich gucken, da gibt es die sogenannten Nourries. Das sind also die Kinderfrauen in Haushalten. Geringverdiener bekommen sogar Zuschüsse, dass sie die bezahlen können, kriegen sogar 75% der Sozialversicherungskosten für die Kinderfrauen bezahlt. Also mehr private Kinderbetreuung finanzieren?
Sowohl die öffentliche als auch die private Kinderbetreuung sind Wege, die sich ergänzen sollten. Wir haben Länder wie Österreich, in denen die Tagesmütter sehr stark eine Rolle spielen. In Deutschland sind es stärker die Kinderkrippen. In anderen Ländern sind es Nannies, die sich um die Kinder stärker kümmern. Das ist mehr privat organisiert. Wir sollten alle diese Wege ein Stück weit parallel fahren und auf die Qualität achten. Und wir müssen auch einfach sehen, dass das Entscheidungen sind, die vor Ort getroffen werden müssen. Es gibt kleinere Orte, die nicht so dicht besiedelte Regionen. Da wird das schwer sein mit Kinderkrippen. Da muss man andere Antworten finden als in Großstädten. Aber eine ideologisch klare Antwort, das ist besser oder das ist besser, vermag ich nicht zu sagen.
Nein, das war jetzt auch nicht so gemeint. Aber nochmal zur Geburtenrate und der Frage, also Geld, kann man das damit irgendwie beeinflussen? Deutschland hat besonders wenige Familien mit 3, 4 oder mehr Kindern. Frankreich hat unter anderem ja deshalb eine höhere Geburtenrate als wir, weil zum Beispiel die Förderung auf das 3. und 4. Kind verlagert wird und ausdrücklich mit steigendem Einkommen die Steuervergünstigung immer höher wird. Und das ist in Deutschland eine Debatte, die offenbar gar nicht möglich ist, kommt überhaupt nicht in Frage, hat zum Beispiel Renate Künast hier in dieser Sendung gesagt. Was sagen Sie?
Ich denke, man kann von Frankreich einiges lernen, man kann aber gewisse Sachen nicht auf Deutschland übertragen. Tatsächlich ist es so, dass unsere niedrige Geburtenrate zum einen was mit der Kinderlosigkeit zu tun hat, die in Deutschland sehr hoch ist. Dafür ist die Politik, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert, sehr wichtig. Und das andere sind, haben Sie völlig zu Recht angesprochen, die Mehrkindfamilien. Inwiefern man die stärken kann politisch, da gibt es natürlich Grenzen. Denn wir haben in Deutschland die Situation, es gibt interessante Studien, die die Anerkennung von verschiedenen Kinderzahlen erfragen. Und es ist so, dass in Deutschland Eltern erwarten, wenn sie ein Kind haben und das zweite Kind kriegen, dass sich die Anerkennung erhöht, dass sie aber vom 2. aufs 3. Kind oder auf mehr Kinder die Anerkennung geringer wird. Das ist etwas, ein kultureller Faktor, der in Frankreich völlig undenkbar ist. In Frankreich steigt die Anerkennung mit der Kinderzahl tendenziell an. Und in Deutschland ist es so, dass die Anerkennung dann auch geringer ist. Und das zeigt einfach nur darauf, dass wir da auf kulturelle Faktoren achten müssen. Generell ist es aber auf jeden Fall wichtig, dass man die Mehrkindfamilien politisch unterstützt.
Könnte diese Unterstützung auch dadurch kommen, dass man durch welche Maßnahmen auch immer die Zeiten verkürzt zwischen den Kindern?
Ja, in Schweden gab es ja dieses Speed Premium. Das hat tatsächlich auch Effekte gehabt. Ich denke nicht, dass die Politik das Timing der Geburten beeinflussen sollte.
Sehr umstritten ist, wenn wir beim Geld weiterbleiben, das Ehegattensplitting. Auch die Union sagt, da muss ein Familiensplitting daraus werden. Was heißt das konkret?
Ja, die Debatte über das Ehegattensplitting, da muss man einfach die historische Entwicklung sehen. Wir haben das Ehegattensplitting in den 1950er Jahren beispielsweise gehabt. Da war es so, da gab es die klassische Brotverdienerfamilie. Erstmal haben fast alle Ehepaare auch Kinder bekommen und fast alle Lebensformen mit Kindern waren auch durch die Ehe verbunden. Und insofern hat die Förderung des Ehegattensplittings auch immer Kinder unterstützt. Heute haben wir eine andere Situation, weil sich die Lebensentwürfe völlig verändert haben. Wir haben vor allem die nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, die vor allem in Ostdeutschland ganz verbreitete Lebensformen sind. Und die profitieren nicht vom Ehegattensplitting, auch wenn sie Kinder haben. Das heißt, diese Kinder und auch Kinder von Alleinerziehenden werden von dieser Unterstützungsmaßnahme nicht betroffen. Sie kriegen davon nichts. Umgekehrt hat man einige Ehepaare ohne Kinder, wo der Mann vielleicht sehr gut verdient und wo die Frau durch das Splitting kaum einen Anreiz hat zu arbeiten, weil das ja dann wieder durch dieses Splitting-System zum Großteil aufgefressen wird. Und das ist etwas, wo man überlegen muss, ob man das heute in der Form noch möchte oder ob man nicht gewisse Anreize hat und gewisse Wirkungen, die ursprünglich gar nicht gewollt waren. Insofern geht es da auch gar nicht um Fehler oder, sondern es geht darum, dass man natürlich die Familienpolitik immer an die Entwicklungen anpassen muss und gucken muss, welche Wirkung haben denn welche Maßnahmen. Wir haben in vielen Ländern und auch in Deutschland eine Tendenz, dass wir von den ehebezogenen Maßnahmen zu den kindbezogenen Maßnahmen umsteuern. Und in diesem Sinne, in diesem Kontext ist auch die Diskussion des Ehegattensplittings und dem Familiensplitting zu sehen.
Es ist so, dass jede zweite berufstätige Frau hierzulande Teilzeit jobbt. Ob nun, wie zum Beispiel in vielen Regionen Ostdeutschlands, gezwungen, weil es nicht genug Vollzeitstellen gibt, oder freiwillig. Ist denn das der Effekt nun von Ehegattensplitting oder hilft das Ehegattensplitting bei der Erfüllung dieses Wunsches von Frauen? Das war doch der Sinn der Sache von Ehegattensplitting, dass man jene Frauen, die eben entweder zu Hause bleiben, das will ja nur ein Viertel noch ganz zu Hause bleiben, aber die meisten, die Hälfte, wollen Teilzeit arbeiten. Und da ist für mich die Frage, ob das Ehegattensplitting dieses unterstützt.
Ja, das Ehegattensplitting unterstützt tendenziell eine traditionelle Arbeitsteilung in der Familie, da es die Nichterwerbstätigkeit von Frauen ein Stück weit belohnt und Frauen, die vielleicht auch ein niedriges Einkommen haben, gerade auch durch Teilzeit, da wird relativ viel dann auch wieder wegbesteuert. Insofern spielt das eine Rolle. Entscheidend bei Teilzeit sind vor allem die beruflichen Möglichkeiten und auch die Wünsche. Und wir haben da einfach sehr unterschiedliche Situationen. Deswegen muss man sehr sehen, wenn man mit so Durchschnittsquoten arbeitet, dass da völlig unterschiedliche Effekte dahinter sind. In Ostdeutschland ist es so, dass ganz viele Frauen, die Teilzeit arbeiten, gern mehr arbeiten möchten. Und in Westdeutschland gibt es viele Frauen, die gern ein Stückchen weniger arbeiten möchten oder die Vollzeit arbeiten, dann ein Stückchen weniger. Also es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen von Teilzeitarbeit. Und
ja, wie soll der Staat denn darauf reagieren, wenn das so unterschiedlich ist? Wenn das der Wunsch ist vieler Frauen, also fast die Hälfte der Frauen in der Familienphase in Deutschland arbeitet Teilzeit. Wenn das also deren Wunsch überwiegend entspricht, wie soll der Staat denn sich da verhalten, wenn er das Ehegattensplitting abschafft? Dann konterkariert er doch eigentlich diesen Wunsch, oder nicht?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke, dass das Steuersystem da vielleicht gar nicht so der entscheidende Aspekt ist. Es ist natürlich so, dass eine Individualsteuer, das also das, was Ehegattensplitting nicht ist, eine individuelle Besteuerung unterstützt natürlich die Erwerbstätigkeit der Frau und setzt Anreize, mehr erwerbstätig zu sein. Ich denke, bei der Frage von Teilzeit geht es vielmehr um die betrieblichen Möglichkeiten und Angebote von Teilzeit. Wie lassen sich gewisse Berufe in Teilzeit umsetzen? Es ist so, dass in Westdeutschland viele Frauen sich Teilzeitangebote wünschen, die einfach eine Qualität haben, also qualitativ hochwertige Teilzeitangebote, und dass es da einfach Möglichkeiten gibt, sich auf einer Teilzeitebene einzubringen. Und Teilzeit kann 10 Stunden sein, Teilzeit kann aber auch 30 Stunden sein. Also viele wünschen sich eine vollzeitnahe Teilzeit oder eine Teilzeit, die mit geringeren Stunden vielleicht anfängt, wenn die Kinder noch sehr klein sind und die sich dann immer mehr ausbaut und vielleicht irgendwann in eine Vollzeitstelle mündet. Also da ist eine große Flexibilität erwünscht. Das hat doch sehr viel auch mit betrieblichen und tariflichen Entscheidungen zu tun und weniger mit dem Steuersystem.
Herr Dr. Bujard, Sie haben geschrieben, Wahlen werden in Zukunft in zunehmendem Maße von Rentnern entschieden. Das ist natürlich eine Folge der demografischen Entwicklung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie SPD und Grüne die Steuererhöhung für die vielen verheirateten Rentnerinnen und Rentner nach Abschaffung des Ehegattensplittings begründen wollen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass der sogenannte Medianwähler ansteigt. Ist es aber auch, und das habe ich auch in diesem Kontext geschrieben, dass natürlich es einen Zusammenhalt zwischen den Generationen gibt. Und es gab in einigen Ländern, in Holland beispielsweise, gab es auch schon Rentnerparteien. Ich glaube nicht, dass sich dieser Generationenkonflikt so in unserem Parteispektrum niederschlägt, dass wir Generationen lassen sich nicht so gern gegeneinander ausspielen, weil die sind nun mal miteinander verwandt. Das heißt, die Generationen, die Sie angesprochen haben, die Älteren, die vielleicht vom Ehegattensplitting profitieren, die haben natürlich auch Kinder. Und was wir brauchen, ist, dass man diese Gruppen nicht gegeneinander ausspielt, sondern wir brauchen eine große Erzählung der Familienpolitik, die einfach einordnet, welchen historischen Wandel wir haben, welchen Wandel in der Erwerbstätigkeit, welchen Wandel in der Emanzipation von Frauen, welchen Wandel in den Familienformen. Und dass wir diesen Wandel, der jahrzehntelang schon geht, dass wir da adäquat ein kohärentes familienpolitisches Modell entgegenbringen müssen, mit dem die Menschen wirklich eine richtige Wahlfreiheit haben, was dem kindlichen Wohlbefinden fördert und was auch gesellschaftlich positive Effekte wie Geburtenrate oder Frauenerwerbstätigkeit hat. Das heißt, wir brauchen eine große Erzählung, die diese gesellschaftlichen Kräfte zusammenhält und die die einzelnen Reformen, über die dann ideologisch gestritten wird, auch irgendwo einbindet und einfängt und ein Stück weit einfach die Richtung zeigt von allem. Also weniger klein-klein, sondern mehr das Große und Ganze. Und das ist eine ganz große zentrale Kommunikationsaufgabe der Politik, diese große Erzählung zu leisten.
Wir haben ja viel über Ideologie gesprochen. Sind wir denn auf dem Wege zu einer so großen gemeinsamen Erzählung von Familienpolitik?
Was die Kommunikation angeht, sind wir noch nicht auf dem Wege. Wir sind allerdings, was die einzelnen Reformen angeht, durchaus auf einem Weg in eine Richtung. Wenn man jetzt gerade die Ausbau der Kinderbetreuung nimmt, das war schon eine sehr ambitionierte Reform, das Kinderförderungsgesetz. Und wir haben in den Nullerjahren einige Reformen, auch die Initiative für den Ganztagsschulausbau, das Elterngeld und die Kinderbetreuung. Insofern geht es in diese Richtung. Wir gehen aber teilweise auch wieder Umwege. Es wird teilweise natürlich auch über Details diskutiert, was auch Sache der Politik ist. Aber diese großen Reformen, dieser große Weg geht in die Richtung dieser Erzählung, die ich gerade skizziert habe.
Herr Dr. Bujar, wer auf Kinder verzichtet, weiß nicht, was er verpasst, hat eine Kollegin geschrieben. Wie empfinden Sie diesen Satz?
Also persönlich kann ich dem nur zustimmen. Es ist eine wunderschöne Erfahrung, Kinder zu haben. Und man kann es sich nicht vorstellen, wenn man nicht selbst schon Kinder hat, was für wunderschöne Aspekte es bringt, wie es das Leben bereichert und wie es auch die Perspektive auf alles andere verändert. Und also Kinder sind etwas wunderschönes, sind aber auch etwas sehr Anstrengendes. Ich persönlich kann es jedem nur empfehlen.
Herr Dr. Bujar, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Danke auch.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute noch einmal ein Gespräch mit Dr. Martin Bujar vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden von Mitte Februar. Nächste Woche ist die Rente wirklich sicher. Gast wird sein Professor Axel Börsch-Suppan vom Max-Planck-Institut für Alternsforschung in München. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.